Ja, es geht um das Fundament unseres Christenlebens. Und ich habe vorhin gesagt, wir werden uns nur noch mit dem Apostel Paulus jetzt befassen. Ich habe es jetzt hier mal so genannt. Paulus, der Apostel der Identität. Nochmal zurück zu eben. Aber ich glaube, es waren alle da, ja? Oder ist jemand noch? Sind noch einige dazugekommen? Okay. Wir haben über Identität nachgedacht. Und Identität, wie wir eben am Beispiel des Fingerabdrucks gehört haben, jeder von uns hat einen original einzigartigen Fingerabdruck. Jeder von uns hat eine DNA, die einzigartig ist. Wenn wir 30 Jahre tot sind und man findet noch einen kleinen Hautfetzen von uns, kann man auch beweisen, dass der uns gehörte. Und so haben wir eine Identität. Jeder von uns hat einen Ausweis. Im Englischen sagt man eine Identitätskarte. Wenn ich meinen Ausweis zeige, dann kann ich beweisen, ich bin Wilfried Block. Das steht hier auf dem Ausweis, passt überein mit dem Bild. Ich bin das. Wer bin ich? Wir haben gesehen, durch die Wiedergeburt, wenn ein Mensch Leben aus Gott bekommt, wenn er errettet wird, dann wird ihm eine neue, perfekte Identität geschenkt. Und diese Identität müssen wir uns im Glauben zu eigen machen. Wir müssen sie ergreifen. Wir müssen diese Wahrheit hören und verstehen, in der Bibel entdecken und sie glauben, im Glauben nehmen. Und der letzte Satz war, in Christus kann jedes Identitätsproblem seine Lösung finden. Er bringt uns nämlich alles zurück, was Adam uns geraubt hat. Ich habe hier eine Gegenüberstellung. Links sehen wir, was der erste Adam angerichtet hat. Und hier sehen wir, was der Herr Jesus, der wird im 1. Korintherbrief der letzte Adam genannt, wie er alles zurückgebracht hat. Schauen wir uns das an. Adam kehrte sich vom Vater ab in einem Garten, im Garten Eden. Christus wandte sich zum Vater hin, auch in einem Garten, im Garten Gethsemane. Adam war nackt und schämte sich, zu Recht, weil er die Identität verloren hatte. Christus war nackt und trug unsere Scham. Wir stellen ihn mit einem Lendentuch dar, das ist richtig so. Aber wir wissen, die Gekreuzigten waren bis zur letzten Schande und Ehrlosigkeit erniedrigt. Die hingen nackt am Kreuz. Das hat er für uns ertragen. Der erste Adam sündigte und brachte uns Dornen. Der letzte Adam, der Herr Jesus, blieb ohne Sünde und trug am Ende eine Dornenkrone. Das ist nicht zufällig. Dornen ist das Symbol des Fluches über die Sünde. Und er wurde der Verfluchte an unserer Stadt. Adam im Paradies sündigte an einem Holz, am Baum. Christus trug unsere Sünden auf das Holz oder auch an einem Holz. Das Kreuz war aus Holz. Adam stellte sich an die Stelle Gottes. Der Herr Jesus wurde unser Stellvertreter vor Gott. Adam starb als ein Sünder, Christus für die Sünder. Er brachte uns alles zurück, was Adam uns geraubt hat. Wir heute in Christus haben mehr, als Adam hatte, bevor er in Sünde fiel. Adam war nicht in Christus. Adam gehörte nicht zur Gemeinde Jesu Christi. Das gibt es erst seit Pfingsten. Erst durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten gibt es Wiedergeburt. Adam raubte uns alles. Christus brachte uns alles zurück, was Adam uns geraubt hat. Ich sagte vorhin, dass wir von niemandem zu diesem Thema Identität so viel lernen können wie von Paulus. Er hatte selbst eine starke Identität in Christus und er kommunizierte dieses Thema in allen seinen Briefen. Wir haben in der Bibel 13 Paulusbriefe. Wenn der Hebräerbrief auch noch von ihm stammen sollte, was ich persönlich glaube, dann sind es sogar 14, aber lassen wir das mal dahingestellt sein. 13 Paulusbriefe. 9 von diesen Briefen gingen an Gemeinden. Und zwar an 7 Gemeinden, Zwei dieser sieben Gemeinden haben zwei Briefe bekommen von Paulus. Die Korinther und die Thessalonicher haben jeweils zwei Briefe bekommen. Paulus schrieb insgesamt an sieben Gemeinden. Ist das nicht interessant? Der Herr Jesus richtet auch sieben Briefe an sieben Gemeinden, die sieben Sendschreiben. Auch sieben Gemeinden. Nicht dieselben, an die Paulus schrieb. Aber Paulus schrieb an sieben Gemeinden. Und wenn wir uns mal grob anschauen, was er geschrieben hat an diese Gemeinden, der Römerbrief, der größte Brief, der je geschrieben wurde. Rechtfertigung in Christus. Wie wird ein verlorener Sünder vor einem heiligen Gott gerecht? Die Botschaft des Römerbriefs. Korintherbriefe, Heiligung in Christus. Wie leben Menschen, die durch den Glauben gerecht geworden sind? Heiligung in Christus. Galaterbrief, Freiheit in Christus vom Gesetz und von alttestamentlichen Vorschriften und so weiter. Epheserbrief, Einheit in Christus. Philipperbrief, Freude in Christus. Kolosserbrief, Vollkommenheit in Christus. Und die Thessalonicher Briefe, Verherrlichung in Christus. Seht ihr? An sieben Gemeinden Briefe. Und hier haben wir die Botschaften, die Hauptbotschaften dieser Briefe. Rechtfertigung, Heiligung, Freiheit, Einheit, Freude, Vollkommenheit, Verherrlichung. Alles in Christus. Das brachte uns Christus alles zurück, was Adam uns geraubt hat. Annette, du schreibst wie eine Weltmeisterin. Ihr könnt das alles haben hier, ja? Ich lasse die Präsentationen hier bei, oder ich gebe sie dem Benny, dass er sie auf die Homepage stellt. Aber wer schreiben will, darf gerne schreiben. Ich schreibe auch in jedem Vortrag, in dem ich sitze. Vorgestern Abend saß ich in Wittenberg und habe Paul Washer zugehört, wer den Namen kennt. Ich habe geschrieben wie ein Weltmeister. Erstens, wir können nicht alle 13 Briefe anschauen, auch nicht die er an die sieben Gemeinden geschrieben hat, aber wir schauen drei stellvertretend an, jetzt in dieser Stunde. Identität im ersten Korintherbrief. Und wir nehmen diesen Brief, weil hier erfahren wir, wie Paulus selbst seine Identität in Christus fand. Paulus ist nicht als Christ geboren worden. Er kam nicht mal aus einem gläubigen Elternhaus, wenn wir das so sagen dürfen. Seine Eltern waren Juden wahrscheinlich, ja, ganz normale Juden, aber keine Christen. Und in 1. Korinther 15, das große Auferstehungskapitel des Neuen Testaments, beschreibt er zuerst die historischen Zeugen der Auferstehung, also alle, die den Auferstandenen gesehen haben. Und dann fügt er hinzu, Vers 8, 1. Korinther 15, 8, zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir, denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden. Warum? Weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Merkt ihr, das hat er nie vergessen. Das gehörte auch zu seiner Identität. An seinen Händen hat er einmal Blut geklebt von Christen. Weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist eine Identitätsaussage. Immer wenn wir in der Bibel lesen, was wir sind, das ist Identität. Paulus sagt, ich bin, was ich bin, durch Gottes Gnade. Ich bin nicht mehr der Christenverfolger. Ich bin jetzt ein Geliebter, ein Auserwählter, ein Heiliger. Seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, nicht jedoch ich, beeilt er sich hinzuzufügen, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Hier beschreibt er, wie er selbst seine Identität gefunden hat. Schaut, Saulus wurde ja ein Zeuge des auferstandenen Christus. Bis dahin war Jesus für ihn ein jüdischer Sektierer, dem einige nachliefen und die musste man alle gefangen nehmen, diese Verrückten, die musste man beseitigen, töten oder in die Gefängnisse werfen und sogar im Ausland, in Damaskus, da wollte er gerade hin und Christen gefangen nehmen. Und dann begegnet ihm dieser Auferstandene und wirft ihn in den Staub. Und dieses Erlebnis veränderte seine Identität. Er war vorher Pharisäer und Pharisäer von Pharisäern und aus dem Stamm Benjamin und unsträflich im Gesetz. Das war vorher seine Identität. Und jetzt eine ganz neue Identität. Die Gnade definierte ihn neu. Er war nicht mehr dieser rebellische Christenverfolger, an dessen Händen Blut geklebt hatte. Er war nicht mehr der jüdische Eiferer, der gesetzliche Feuergeist. Saulus von Tarsus war Christ geworden, ein Kind des lebendigen Gottes, ein wahrer Jünger Jesu. Merkt ihr, das hier ist die alte Identität, schwarz und rot, das Neue, optisch hervorgehoben. Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Welche Vorstellung verbinden wir mit dem Wort Gnade? Ist das für uns etwas Pietistisches, etwas Liturgisches, etwas Undefinierbares? Wenn man nicht richtig weiß, welche Krankheit einer hat, dann sagt man, der hat ein Virus, ja. Und wenn man nicht richtig weiß, wie man einen Christen beschreiben soll, dann sagt man Gnade. Aber es ist so undefinierbar, wie ein Virus. Welche Vorstellung verbinden wir mit dem Wort Gnade? Für mich ist Gnade das Hauptwort der Bibel. Wenn wir die gesamte Botschaft der Bibel in einem Wort zusammenfassen wollten, welches Wort würde besser passen als Gnade? Wir glauben an einen Gott der Gnade, an ein Evangelium der Gnade. Und Gnade bedeutet, etwas ohne Verdienst und Würdigkeit geschenkt bekommen haben. Im Gegenteil, man hatte das Gegenteil verdient, Zorn, Verdammnis, Strafe und bekommt geschenkt Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, Leben, ewiges Leben, eine Kind-Vater-Beziehung zu Gott, kurz eine neue Identität. Und dann heißt Gnade, in und aus diesen Geschenken zu leben. Gnade ist nicht etwas, was wir intellektuell verstehen und abhaken können, so im Hirn, sondern Gnade will gelebt werden. Christen leben in der Gnade, in und aus der Gnade, in und aus dem Geschenken. So würden wir Gnade definieren. Paulus sagt an die Korinther, wir haben unser Leben in der Gnade gelebt, in der Gnade. Der Schwiegersohn von Pastor Modersohn, der ja in Gemeinschaftskreisen gut bekannt ist, der hieß Krupka, der Evangelist Krupka, Ernst Krupka. Der hat einmal gesagt, ein Vogel lebt in der Luft, ein Fisch lebt im Wasser und Christen leben in der Gnade. So selbstverständlich, wie ein Vogel in der Luft fliegt und Fische im Wasser, Christen leben in der Gnade. Ich hoffe, ihr könnt das nachempfinden, was ich hier sage. Gnade ist unser Lebenselixier. Gnade ist der Raum, in dem wir leben. Unsere geistliche Geografie ist die Gnade. Wir leben in und aus der Gnade. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich wünschte, jeder von uns könnte das so sagen. Warum schreibt Paulus diese Botschaft ausgerechnet an die Korinther? Warum hat er das nicht an die Philipper oder Thessalonicher geschrieben? Warum an die Korinther? Schaut mal, die Korinther hatten auch eine Vergangenheit. Die kamen wirklich aus der Welt. Die kamen aus einem St. Pauli. Was heute Hamburg St. Pauli ist, Reeperbahn, das war damals Korinth. Wenn man ein besonders liederliches Leben beschreiben wollte, dann musste man nicht lange Ausführungen machen. Dann brauchte man bloß sagen, der oder die lebt korinthisch. Dann wusste jeder, was gemeint ist. Korinthisch leben. Und da wird es beschrieben. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer, noch werden das Reich Gottes ererben. Aus dem Holz waren die Korinther geschnitzt. Da kamen sie her. Echtes Milieu, würden wir sagen. Und dann fährt er fort. Und das sind manche von euch gewesen. Vorbei. Das ist die alte Identität der Korinther. Gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Vorhin haben wir von dem Bad der Wiedergeburt gehört. Abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Das heißt, für Gott zur Verfügung gestellt, ausgesondert für Gott. Ihr seid gerechtfertigt worden, von Gott für gerecht erklärt worden, durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wer von euch, ich darf mal eine Frage stellen, und die Mutigen dürfen gerne mal strecken, ja, dürfen gerne mal den Arm heben. Nur die Mutigen, wer nicht will, braucht nicht. Wer von euch glaubt denn, dass er in Gottes Augen genauso gerecht und angenommen ist, ich nenne jetzt mal irgendeinen bekannten Christen, wie Billy Graham, der große amerikanische Prediger des letzten Jahrhunderts? Er lebt immer noch, ja, er ist, glaube ich, 97 Jahre alt. Wer glaubt, dass er genauso gerecht ist wie Billy Graham? Darf ich mal sehen? Oh, da haben sich einige gemeldet. Da haben sich so 10, 12 Leute gemeldet. Aber ich kann das noch steigern. Wer von euch glaubt denn, dass er in Gottes Augen genauso gerecht und angenommen ist wie der Apostel Paulus? Da melden sich immer noch welche. Wo bin ich denn hier hingeraten? Aber ich kann es nochmal toppen. Wer von euch glaubt denn, dass er in Gottes Augen, jetzt in diesem Augenblick, genauso gerecht und angenommen ist, wie der Herr Jesus Christus selbst? Da melden sich nur noch ein paar. Gut, 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 gut. Die anderen, man muss ja auch erst überlegen. Und einige denken jetzt, warum haben sich jetzt überhaupt Leute gemeldet? Stellen die sich auf eine Stufe mit Billy Graham oder gar mit dem Apostel Paulus? Mit Jesus Christus. Ich darf euch mal eine nette Geschichte erzählen von Napoleon. Der ist mit seinen Truppen 9-mal durch Hünfeld geritten. Chickenfield, die kleine Stadt, aus der ich komme, ja, wo ich lebe. Ich weiß auch nicht, was er da verloren gehabt hat. Aber 9-mal ist bezeugt, ist er mit seinen Truppen da gewesen. Der ritt mal eine Truppenparade ab, eine Militärformation. Und dann passierte etwas, das stand nicht im Protokoll. Eine Biene, Wespe, kam, flog vor den Nüstern des Pferdes herum. Das Pferd stieg auf, scheute, machte da so einen Tanz. Und Napoleon konnte sich nur noch mit allergrößter Mühe im Sattel halten und wäre beinahe vor den ganzen Soldaten auf den Allerwertesten gefallen, vom Pferd runter. Das wäre eine Blamage gewesen. Und das wäre passiert, wenn nicht ein einfacher Grenadier, der da in der Formation stand, herausgesprungen wäre, das Pferd am Zügel gegriffen hätte und runtergerissen hätte. Und für alle Nicht-Militaristen, das hätte er nicht gedurft. Wenn man angetreten ist in der Formation, da muss man da stehen, und wenn es ein Erdbeben gibt, dann darf man sich nicht bewegen. Und der sprang raus, nahm das Pferd und riss es runter. Napoleon, der war ja nicht dumm, der hat sofort begriffen, dass er diesem einfachen Grenadier verdankte, dass er um diese Blamage gekommen war, und zeigte sich großzügig und sagte vom Pferd runter laut, dass es alle hören konnten: Merci, Captain. Danke, Hauptmann. Und hat ihn in diesem Augenblick vom Grenadier, unterster Dienstgrad, zum Hauptmann, zum Offizier befördert. Bei der Bundeswehr liegen da 12 Dienstgrade dazwischen, ja? Das war ein Karrieresprung. So, und jetzt Achtung, jetzt kommt das Eigentliche. Das war wirklich ein cleverer Bursche. Der ist gar nicht mehr an den Platz gegangen, wo er eben gerade noch gestanden hatte, sondern ging gleich rüber auf die andere Seite, wo die Offiziere standen. Ja, der Hauptmann hatte ihn eben befördert. Alle hatten es gehört. Er hatte gesagt: Danke, Hauptmann. Und er hat ihn beim Wort genommen, den Kaiser. Der hat gesagt: Danke, Hauptmann, also bin ich ein Hauptmann. Und ging rüber auf die andere Seite. Und das war wirklich so. Das ist historisch bezeugt. Die Quellen streiten nur, ob er ihn zum Leutnant oder zum Hauptmann befördert hat. Aber das spielt keine Rolle. Das ist nur ein kleiner Unterschied. Ja, er hat ihn zum Offizier gemacht und er ging gleich auf die andere Seite. Der hatte immer noch eine Grenadiersuniform an. Der wusste noch gar nicht, wie man eine Kompanie befehligt, wie das ein Hauptmann machen muss. Der konnte vielleicht nicht mal mit Messer und Gabel essen im Offizierscasino. Aber spielte keine Rolle. Er war Hauptmann geworden. Er wurde von dem Moment an mit Herr Hauptmann angeredet, bekam Hauptmannsgehalt. Er war de jure Hauptmann, musste aber de facto noch lange lernen, wie ein Hauptmann zu leben. Lehrgänge besuchen und dergleichen mehr. Ihr seht, Ihr ahnt, warum ich dieses Beispiel hier erzähle. Er wurde in einem Augenblick zum Hauptmann ernannt, vom Kaiser. Er konnte sich nicht hocharbeiten. Er wurde zum Hauptmann erklärt, vom Oberbefehlshaber. Es gab niemand höher als Napoleon zu der Zeit. Der hat ihn zum Hauptmann gemacht. Und genau auf die gleiche Weise werden wir Christ. Gott erklärt uns für gerecht. Er sagt, du bist jetzt mein Kind und ich sehe dich so an, als hättest du in deinem ganzen Leben noch nie eine Sünde getan und nie eine Erbsünde mitgebracht in dein Leben. Du wirst für gerecht erklärt. Schaut, wir müssen unterscheiden. Rechtfertigung, die geschieht in einem Augenblick. Und Heiligung. Heiligung ist ein lebenslanger Prozess, der erst endet, wenn sich der Sargdeckel über uns schließt. Dann ist das deckungsgleich, was ich in Christus jetzt schon bin und was ich auch leben kann. Dann ist das deckungsgleich. Aber ich bin in dem Augenblick, wo ich Christ werde, habe ich eine perfekte Identität. Ich bin Christ. Gott sieht mich so an, vom Himmel herunter. Er sieht mich in seinem geliebten Sohn. Das sagt die Bibel. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Dieses Bekenntnis ist sehr befreiend. Es ist Gottes Fürsorge für die Vergangenheit. Wir alle haben eine Vergangenheit. Wir haben nicht alle Christen verfolgt, glücklicherweise. Aber hier sind auch einige, die kommen aus der Welt. Die haben in allen Sünden gelebt früher. Ich leider auch. Und hier sind andere, die waren gutbürgerliche, ganz fromme Sünder, ja. Die sind immer in die Kirche gegangen und haben nie goldene Löffel geklaut. Aber die waren stolze Pharisäer, stolz wie Oskar und so weiter. Wir haben alle eine Vergangenheit. Jeder von uns. Jeder musste sich bekehren. Jeder musste abgewaschen werden, weil Christus nicht der Herr war in unserem Leben. Und die Gnade Gottes ist die größte identitätsschaffende Kraft, die es gibt. Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das hat ihm eine neue Identität gegeben, die Gnade. Das ist Gottes Fürsorge für die Gegenwart, für heute und für morgen. Das wird sich nicht ändern. Ich bin in Gnade bei Gott und ich lebe in der Gnade. Merken wir, wenn wir das mal buchstabieren, auflösen, dieses Konzentrat, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wenn das ein Mensch sagen kann, wenn du das heute sagen kannst, dann bist du so ein reicher Mensch. Dann brauchst du nicht neidisch sein auf die, die eine Million auf ihrem Bankkonto haben oder die ein schöneres Haus haben und die gesünder sind als du. Vergleich dich nicht mit anderen. Danke Gott und sage, danke Herr, durch deine Gnade bin ich, was ich bin. Kennst du diese Kraft? Lebst du darin? Und schon sind wir beim zweiten Brief, den wir anschauen wollen. Und es ist der zweite Korintherbrief. Da braucht ihr nur ein paar Mal weiterblättern in 2. Korinther 5, nur ein paar Seiten weiter. Da finden wir die nächste große Identitätsaussage, die ihr alle kennt. 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, merkt ihr, das ist Identität. Ich bin in Christus. Immer wenn es mit Sein zu tun hat, mit dem Hilfszeitwort Sein, also ist oder bin oder würde, das kommt alles von dem Wort Sein, dann spricht es von Identität. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Neues. Das ist ja das Lieblingswort all derer, die frisch zum Glauben gekommen sind. Die lieben alle dieses Wort. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. So ging es mir auch. Vor 36 Jahren, als ich zum Glauben gekommen war, da fand ich dieses schöne Bibelwort auf einer Spruchkarte, dienlang, so wie ich hier zeige, wunderschön verziert geschrieben. Und die Karte hat mich so angesprochen, der Vers, aber auch die Gestaltung, dass ich von der Karte gleich 40 Stück gekauft habe und habe sie an meine ganzen Freunde, meine alten Freunde und Bundeswehrkameraden geschickt und sogar meinen Parteiaustritt aus einer Partei mit einem C vorne dran habe ich mit dieser schönen Karte erklärt. Interessant, gell? Das Lieblingswort von all denen, die zum Glauben gekommen sind. Aber was heißt das denn? Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, Neues ist geworden. Was hat sich denn da geändert? Schaut, wollen wir das mal anschauen, damit das nicht so eine Worthülse für uns bleibt. Eine neue Geburt fand statt. Die eine biologische Geburt, die wir alle erlebt haben, die reichte nicht aus. Damit kann man nicht in das Reich Gottes kommen. Wir müssen von Neuem geboren werden. Und da fand diese neue Geburt statt. Ein neuer Herr regiert. Nicht mehr das Ich. Auch nicht mehr der Teufel. Christus ist der Herr. Wenn man Jesus Christus annimmt, da streiten sich die Gelehrten, ob man ihn zuerst als Herr annimmt oder auch gleich als Retter. Vielleicht hat jemand mal gehört, im englischen, amerikanischen Raum tobt da ein Kampf um die sogenannte Lordship Salvation, ja, also Herrschaftserrettung. Man kann den Herrn Jesus immer nur ganz annehmen. Er ist immer Retter und Herr. Ob ich im Augenblick meiner Bekehrung schon alles weiß, was das mal für Folgen haben wird in meinem Leben, das steht auf einem anderen Blatt. Aber er ist immer Retter und Herr. Und jetzt regiert dieser neue Herr mein Leben. Ein neues Herz wurde eingepflanzt. Die Bibel spricht von einem steinernen Herz im Propheten Hesekiel, das weggenommen werden muss und ein fleischernes Herz gegeben werden muss. Mein bester Jugendfreund, Schorsche heißt er, ja, also Georg, aber ich nenne ihn Schorsche, der hat vor, ja, im Juli sind es 5 Jahre, hat er eine neue Lunge bekommen. Der Pfiff auf dem letzten Loch, der hätte laut Prognose der Ärzte keine 4 Wochen mehr überlebt mit seiner alten Lunge. Und da kam er nach Hannover in eine Klinik und seine Lunge kam am nächsten Tag von einem Verteilerzentrum aus Holland. Neben ihm lag einer, der wartete schon 9 Monate auf eine neue Lunge und er hätte keine 9 Wochen mehr überlebt mit der alten Lunge. Da kam seine Lunge. Ihr könnt über Organtransplantation denken, wie ihr wollt. Das ist nicht unumstritten, das weiß ich alles. Trotzdem, als ich ihm dann geschrieben habe, habe ich geschrieben, mein lieber Schorsche, ich bin so froh, dass du eine neue Lunge hast. Aber ich werde weiter für dich beten, bis du auch ein neues Herz hast. Und er weiß ganz genau, was ich damit meine. Er weiß es ganz genau. Ich kann so mit ihm reden, ja, weil wir darüber schon oft gesprochen haben. Und ich treffe mich jedes Jahr immer wieder mit ihm, mindestens einmal im Jahr. Und immer gibt es Gelegenheit, darüber zu reden. Ein neues Herz wurde eingepflanzt. Eine neue Schöpfung fand statt. Eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Ein neues Denken zog ein, eine neue Weltanschauung. Christen beurteilen die Welt, in der wir leben, ganz anders. Wir haben eine ganz andere Weltanschauung. Wir glauben nicht, dass es immer weiter berghoch geht. Wir glauben nicht, dass immer mehr Wirtschaftswachstum wird. Ja, bald haben sie alle ein Smartphone. Selbst die im Dschungel haben bald alle ein Smartphone und eine Waschmaschine. Und dann? Wo will das denn noch hinwachsen? Irgendwann ist Schluss mit dem Wachstum. Vernünftig denkende Menschen wissen das. Andere lassen sich da einlullen und glauben daran, dass es immer mehr Wirtschaftswachstum geben wird. Wollen wir den Mond auch noch beliefern mit Waschmaschinen und Smartphones? Eine neue Liebe wurde entzündet, nämlich zu dem Erlöser. Christen, die können eher ohne Kopf und ohne Hände leben, aber nicht ohne ihren Heiland. Sie können nicht ohne ihn leben. Das ist Christentum. Sie lieben Jesus. Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder. Ich liebe auch meine Schwiegerkinder, die ich bald kriegen werde, alle beide. Wir freuen uns riesig über sie. Aber Jesus, das ist auf einem ganz anderen Blatt, ganz andere Dimension. Ein neues Verlangen ist da, nämlich dem Herrn zu gefallen mit seinem Leben. Man möchte Gott gefallen, nicht Menschen zuerst. Gott gefallen, ihm gefallen. Eine neue Gemeinschaft wurde gestiftet, eine neue geistliche Familie, Brüder und Schwestern. Hier sitzen Leute, die sind mir geistlich näher als mein eigener leiblicher Bruder oder meine Schwester, die noch nicht beim Herrn sind. Eine neue Kraft ist vorhanden, des Heiligen Geistes. Eine Kraft, die uns auch gehorsam sein lässt. Eine neue Freiheit, nicht zum Sündigen, sondern Freiheit von Gesetz und diesen Dingen vom Tod, ja schließlich ein neues Leben. Seht ihr, wenn wir das mal durchbuchstabieren, wenn wir das mal mit Inhalt füllen, Neues ist geworden. was da geschehen ist in unserem Leben. Neue Identität. Und damit das geschehen konnte, musste Jesus Christus seine sündlose Identität als Sohn Gottes ablegen und unsere Identität als Sünder annehmen. Und das sagt Paulus hier 4 Verse weiter. Denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Schaut mal, was da steht. Das habt ihr alle schon gelesen in eurer Bibel. Gott hat Jesus für uns zur Sünde gemacht. Wisst ihr, was Martin Luther gesagt hat? Als Jesus am Kreuz hing, war er der größte Mörder, Ehebrecher und Heiligtumsschänder, der je gelebt hat. Nicht, weil er diese Taten getan hatte. Wir haben sie getan. Und Gott hat sie alle auf ihn gelegt. Und er wurde damit identifiziert. Er wurde zur Sünde gemacht. Damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, seht ihr, das ist hier im Konjunktiv, in der Möglichkeitsform ausgedrückt, aber das bedeutet, wir sollten diese Gerechtigkeit werden. Wir sollten nicht nur davon hören, sie kennenlernen, wir sollten sie werden. Wir sind jetzt Gerechtigkeit vor Gott. Darum sprach Luther von einem fröhlichen Tausch. Vielleicht habt ihr das mal gehört, der fröhliche Tausch. Er sagte, Christe, du bist meine Sünde und ich bin deine Gerechtigkeit. Ja, der hat's begriffen. Wenn's einer begriffen hatte, dann war es Martin Luther, was es bedeutet, eine neue Identität in Christus zu kriegen. Der hat Fehler gemacht. Ich weiß, dass der in anderen Dingen daneben lag. Aber da lag er hundertprozentig im Zentrum der Bibel. Hundertprozentig. Ich zeig's nochmal hier vor dem Hintergrund des Kreuzes. Damit wir eine neue Identität finden konnten, gab er, der Herr Jesus, seine Identität als sündloser Sohn Gottes auf und wurde zur Sünde für uns, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Seht ihr, was hier steht? Wir sollten Gerechtigkeit werden. Die sollte nicht nur so an uns geklebt werden, wir sollten Gerechtigkeit werden, durch und durch. Wir sind jetzt Gerechtigkeit in Christus. Jesus wurde, was wir sind, kann man auf einen Nenner bringen, damit wir würden, was er ist. Das geschah dort am Kreuz. Er wurde, was wir sind, Sünder, damit wir würden, was er ist. Ich weiß nicht, ob ihr mal vom Heidelberger Katechismus gehört habt. In der Reformationszeit entstanden ja verschiedene Katechismen. Die meisten Leute konnten nicht lesen und schreiben, waren Analphabeten. Und deswegen hat sich die Reformation mehr durch Lieder ausgebreitet, durch das Lied. Nun freut euch, liebe Christengemeinden, haben sich mehr Menschen bekehrt als durch alle Predigten von Martin Luther zusammengenommen. Nur durch das Lied. Schaut euch das mal an, da ist die ganze Botschaft der Reformation drin, in dem einen Lied. Und Luther hat mehrere Lieder gedichtet, ja. Und es entstanden auch Katechismen, die haben die Leute auswendig gelernt. Der Heidelberger Katechismus hat 129 Fragen. Da werden 129 Fragen gestellt und dann immer die Antwort gegeben. Ich erspare euch 128 davon. Aber eine nehmen wir, Frage 60. Die lautet nämlich, wie bist du gerecht vor Gott? Angenommen, du müsstest vor Gott stehen und er würde dich fragen, warum soll ich dich in meinen Himmel hineinlassen? Dich? Was hast du anzubieten? Was hast du zu bringen? Warum soll ich dir die Himmelstüre öffnen? Was wirst du denn antworten? Hoffentlich meinst du nicht, dass dein Taufschein dir da helfen kann. Es ist gut, wenn du getauft bist, aber deinen Taufschein, den kannst du daheim lassen. Spendenbescheinigungen kannst du alle daheim lassen. Mitgliedskarten, selbst wenn du im EC Mitglied bist, die kannst du alle daheim lassen. Die werden dir den Himmel nicht öffnen. Was wird dir denn den Himmel öffnen? Schau mal die Antwort, die die Verfasser des Heidelberger Katechismus gegeben haben. Allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Ist es so? Es ist so. Verlasst euch drauf. Aber, jetzt kommt wieder das Aber. Gott aber schenkt mir, ganz ohne mein Verdienst, aus lauter Gnade, die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen, noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Habt ihr schon mal eine bessere Antwort gehört auf die Frage, wie bist du gerecht vor Gott? Ich nicht. Ich habe viel gelesen und viel gehört. Das kann man nicht besser ausdrücken. Aber hoffentlich hast du das so für dich genommen. Ich habe gesagt, diese Identität in Christus muss im Glauben angenommen werden. Vorhin haben wir die Frage gestellt, wer von euch glaubt, dass er in den Augen Gottes genauso gerecht und angenommen ist wie Billy Graham? Einige haben sich gemeldet. Ja, hat denn Billy Graham eine andere Gerechtigkeit als die Gerechtigkeit Jesu Christi, die ihm zugeeignet worden ist? Hat er eine andere als du und ich? Nein. Hat der Apostel Paulus damals vor Damaskus eine andere Gerechtigkeit bekommen als du und ich? Nein. Er hat dieselbe Gerechtigkeit geschenkt bekommen vom Kreuz. Jetzt kommt ein Unterschied. Unser Herr Jesus musste nicht begnadigt werden in dem Sinne. Aber er hat auch dieselbe Gerechtigkeit wie du und ich, denn seine Gerechtigkeit wurde uns ja geschenkt. Er hat sie ja hergeschenkt, wie seine Kleider am Kreuz. Und wir haben unsere Lumpen weggelegt und haben seine Gerechtigkeit wie ein neues Kleid angezogen. Und so können wir bei allen drei Fragen mit Fug und Recht, jeder Christ kann sagen, ja, ich habe dieselbe Gerechtigkeit wie Paulus und wie Christus. Das muss man aber erstmal hier verstanden haben. Und das muss vom Kopf ins Herz runtersacken. Und dann können wir darin leben. In dem Wissen, ich bin in Gottes Augen gerecht und angenommen. Drittens und letztens, Identität im Galaterbrief. Ich sagte, wir können nicht alle Briefe nehmen, aber wir nehmen noch den Galaterbrief. Da muss ich jetzt eine Vorbemerkung machen. Bei den Galatern war anders wie bei den Korinthern, das waren auch Heiden. Korinth waren Heiden und Juden gemischt, aber bei den Galatern waren Heiden und die waren zum Glauben gekommen auf der Missionsreise des Paulus. Die galatischen Gemeinden, das ist Derbe, Lystra, Ikonion, ja, von denen lesen wir in der Apostelgeschichte. Das sind die galatischen Gemeinden. Und dann ist Paulus weitergezogen, aber dann kamen Judaisierer, gesetzliche Juden aus Judäa kamen und haben ungefähr so gesagt, hey, ihr Galater, mit eurer Identität, da stimmt was nicht. Ihr seid noch nicht gut genug. Ihr braucht noch ein bisschen mehr jüdische Identität, um gute Christen zu werden. Was meinen die denn damit? Ihr glaubt an Jesus? Prima, okay, macht das, machen wir auch. Aber ihr solltet trotzdem erstmal beschnitten werden. Ohne Beschneidung geht es nicht. Den Sabbat halten, auf die Speisegebote achten, den jüdischen Festkalender beachten und, und. Mit anderen Worten, die haben miteinander vermischt, Glauben an Jesus Christus und das alttestamentliche Gesetz halten. Wenigstens Teile davon, ausgewählte Teile. Und ihr wisst, wie Paulus auf dieses seltsame Evangelium, auf dieses Vermischte geantwortet hat. Er schreibt in Galater 1, wenn ein Engel vom Himmel käme und würde so ein vermischtes Evangelium predigen, der sei verflucht. Und wenn es irgendein anderer Mensch macht, auch. Der sei verflucht, der sei anathema. Also Paulus wird da ganz scharf bei den Galatern. So, und jetzt ist die große Frage, wie geht Paulus jetzt vor? In den nächsten 5 Kapiteln seines Briefes. Wird er jetzt 5 Kapitel lang die galatischen Irrlehrer da runter machen und diskreditieren? Nein, macht er nicht. Die erwähnt er gar nicht mehr. Er malt ihnen noch einmal Christus vor die Augen. Er macht ihnen Jesus Christus groß. Er zeigt ihnen, wer Christus ist und was er getan hat. Er hat gesehen, die Galater haben noch nicht tief genug verstanden, die Gnade, die in Christus ist. So geht Paulus vor. Wir haben eine Christus-Offenbarung im Galaterbrief. In Galater 1, 15, 16, wir können jetzt die Stellen nicht alle lesen, aber ich denke, die allermeisten kennen sie. Wenn ich sie so zitiere mit meinen Worten, dann wisst ihr, von was ich spreche. Paulus sagt zuerst, Gott hat seinen Sohn in ihm offenbart. Damit begann es. Gott offenbart seinen Sohn in einem Menschen. Das ist Wiedergeburt. Das können Menschen nicht tun. Das können die besten Evangelisten nicht. Billy Graham nicht, Ulrich Pazani nicht. Kein Mensch kann einem anderen Christus offenbaren. Das muss Gott machen. Eltern können es nicht bei ihren Kindern. Wie gerne würden wir unseren Kindern zeigen, wer Christus ist. Und wir können es nicht. Sogar Ehepartner können es nicht beim Ehepartner. Ich kann es nicht bei meinem Freund George, obwohl ich so gerne würde. Gott offenbart seinen Sohn in einem Menschen. Das ist Wiedergeburt. Wenn ein Mensch versteht, wer Christus ist und was er getan hat. Wenn Gott seinen Sohn in einem Menschen offenbart hat, dann kann dieser Sohn auch in einem Menschen leben. Das ist nicht nur eine intellektuelle Sache. Christus lebt in mir, schreibt Paulus. Ich bin mit Christus gekreuzigt und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und alles, was ich lebe im Fleisch, hier in diesem Erdenleben, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, das bringe ich alles mit ihm in Verbindung, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 2,20, wunderbarer Vers. Das ist Identität. Christus lebt in mir, nicht mehr ich. Das Ich ist in den Tod gegeben, ein für allemal, grundsätzlich. Christus lebt in mir. Und wenn dieser Christus in mein Leben gekommen ist und in mir lebt, dann kann er auch in mir Gestalt gewinnen. Das ist der nächste Schritt. Paulus muss um die Galater noch einmal Geburtswehen erleiden, bis Christus in ihnen Gestalt gewonnen hat. Er muss noch einmal Geburtswehen erleiden. Einmal, als er das Evangelium verkündigte, als er dorthin kam und sah, wie sich die Galater bekehrten und auch den Herrn Jesus vertrauten, ihr Leben anvertrauten. Da hat er Geburtswehen um sie erlitten. Und jetzt muss er nochmal Geburtswehen erleiden. Als wir, ja, ihr habt vorhin im letzten Vortrag meine Kinder gesehen. Wenn man Kinder bekommt, man betet von, wir haben schon gebetet, da waren sie noch gar nicht auf der Welt. Da haben wir gebetet, Herr, schenke uns nur Kinder für den Himmel. Für die Hölle wollen wir keine großziehen. So haben wir gebetet. Und dann kamen sie zur Welt und durch Gottes große Güte haben sie auch schon relativ früh den Herrn Jesus angenommen. Der Sohn mit 6 Jahren, die Tochter mit 7. Und sie haben immer daran festgehalten. Das ist nicht unser Verdienst. Wir haben als Eltern genug Fehler gemacht, um sie ein für alle Mal von Herrn wegzutreiben. Wirklich. Aber sie blieben immer bei ihm. Aber als unser Sohn 14 war, da lernte er durch seine Klassenkameraden Computerspiele kennen. Ballerspiele. Da haben sie geballert auf alles, was sich bewegt. Ego-Shooter. Da geht man so, ja, mit einer Waffe und schießt auf alles, was sich bewegt. Nur am Computer, ja, zum Glück. Und damals ging es noch nicht übers Internet. Aber die haben mehrere Computer manchmal miteinander vernetzt, mit LAN-Kabeln, ja. Einige wissen, was ich hier meine, die Jüngeren. Und dann haben sie die ganze Nacht geballert aufeinander. Da war eine Smogwolke im Raum. Und trotzdem ist er am nächsten Sonntag, am nächsten Morgen wieder in Gottesdienst gegangen. Er hat keinen einzigen Gottesdienst versäumt, unser Sohn. Aber wir, in der Zeit haben wir um ihn gebangt. Er war gebunden an diese Ballerspiele. Und wir konnten mit ihm reden stundenlang. Da kannst du dir den Mund franzig reden, ja? Hat nichts genützt. Unsere Tochter, die hat nie Ballerspiele gespielt. Kein einziges Mal. Aber da wurde auf einmal diese Staffel wichtig und jene Staffel und Deutschland sucht den Superdepp und solche Dinge waren da auf einmal groß im Kurs, ja. Und als wir in der Zeit kamen wir an den Galaterbrief, haben wir den Galaterbrief gelesen, meine Frau und ich. Und als wir an diese Stelle kamen, Da wurde uns bewusst, wir müssen neu für sie beten, gezielter für sie beten, dass Christus groß wird in ihrem Leben. Und das haben wir getan. Haben wir noch intensiver als vorher gebetet, dass Christus Gestalt gewinnen möge in ihnen. Dann ging unser Sohn nach Spanien auf eine Freizeit, hört einen Vortrag über Computerspiele, kam zurück, hat sie alle in die Tonne reingehauen. Wir als Eltern konnten nur Gott loben und ihm die Ehre geben. Unsere Tochter wurde auch wieder vom Herrn ergriffen und heute machen sie uns beide große Freude. Sie haben alle beide schon Mitstudenten zum Herrn führen dürfen. Meine Tochter, eine Chinesin, die in Deutschland, die ja Deutsch studiert, ja. Und mein Sohn mit anderen, der ist ständig mit Leuten am Studieren, Bibel studieren und möchte sie zum Herrn führen. Wir haben große Freude an ihnen. Sie sind noch nicht über dem Berg. Da kann noch alles Mögliche passieren. Ja, ist nur eine Momentaufnahme. Aber wir sehen, Christus hat neue Gestalt gewonnen in ihnen. Ob hier manche Eltern sind, die noch für einige ihrer Kinder und jungen Erwachsenen so beten? Ob ihr vielleicht auch Ehepartner sind, die für den anderen Ehepartner beten, dass Christus wieder Gestalt gewinnt? Wenn man den ganzen Tag Börsenkurse studiert, von morgens bis abends, da ist auch nicht viel von Christus mehr zu sehen, oder? Und weiß nicht, was die anderen machen. Die einen sind nur bei eBay den ganzen Tag unterwegs und dergleichen mehr. Christus soll Gestalt gewinnen in unserem Leben. Und die letzte Stufe dieser Christus-Offenbarung im Galaterbrief sehen wir in Galater 5, 22. Wenn Christus Gestalt gewonnen hat, dann ist die Frucht des Geistes sichtbar. Die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Ihr kennt mich nicht richtig, zum Glück. Wenn ihr mich kennen würdet, würdet ihr wissen, was ich für ein ungeduldiger Mensch sein kann. Ungeduldig. Ich bin jemand, ich muss eine Zeitschrift rausgeben, alle 3 Monate, und ich möchte, dass die Artikel, die mir zugesagt wurden, pünktlich da sind. Ich muss auch pünktlich das Ganze abliefern, damit es gesetzt werden kann und dann später gedruckt werden kann, ja. Und da kann ich den Leuten ganz schön auf die Pelle rücken. Und ich werde da ungeduldig, wenn Leute ihre Zusagen nicht einhalten und sich da nicht mal entschuldigen, ja, wenn sie den Zeitraum überschreiten. Da kann ich ganz gewaltig ungeduldig werden und andere Beispiele auch. Aber Christus möchte mich verändern, dass ich geduldiger werde, auch mit den Leuten, die das nicht schaffen, ja. Dass ich denen dann nicht gleich so mächtig auf Dampf mache, dass ich einfach mehr Geduld habe. Dass Christus sichtbar wird in unserem Leben. Sieht man etwas von der Christus-Offenbarung in unserem Leben? Sieht man etwas? Ist der Herr Jesus zu sehen? Das wäre doch gewaltig, wenn wir Christus aneinander sehen könnten. Ich bei dir und du bei mir. Ich glaube nicht, dass das irgendwie etwas Mystisches ist oder gar Esoterisches. Er will in uns leben. Er ist in unser Leben gekommen und dann sollen andere ihn an uns sehen. Die lesen ja diese Bibel nicht, die wir hier haben. Die lesen sie nicht. Aber jeder von uns kann eine Taschenausgabe des Evangeliums sein, wenn sie an uns Christus sehen können. Paulus verwendet hier jedes Mal diesen Ausdruck, griechisch, Syn Christo. Syn, die Vorsilbe, kennt ihr alle, Symphonie. Wenn Instrumente zusammenspielen, Synergie, wenn Kräfte zusammenwirken. Syn heißt immer zusammen. Und Paulus sagt, wie ich bin als Gläubiger mit Christus gekreuzigt, als er damals am Kreuz hing, dort auf Golgatha, war ich auch dabei. Da hat Gott auch meine Sünde gerichtet an ihm. Ich war mit dabei. Ich bin mit Christus gestorben. Ich bin mit ihm begraben. Ich bin mit ihm auferstanden am 3. Tag. Und mit ihm in den Himmel versetzt worden. Das sagt die Bibel. Er hat uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt, steht hier in Epheser 2,6. Also ihr seht, immer steht dasselbe Wort, hier der Ausdruck, Syn Christo. So sieht uns Gott. Wir sind völlig mit Christus verwachsen. Und darum haben wir eine neue Identität. Und die kann man mit diesen 2 Worten zusammenfassen. Jeder Christ ist in Christus. Nicht mehr in Adam. Wir sind alle in Adam geboren worden. Aber jetzt sind wir in Christus. Das ist ein Riesenunterschied. Ich bin in Christus gerecht gemacht, für gerecht erklärt worden. Denkt an den Heidelberger Katechismus. Frage 60. Wir haben ihn eben gelesen. Ich bin angenommen. Als ich zu ihm gekommen bin, hat er mich nicht hinausgestoßen. Hat er den Schächer hinausgestoßen? Ein Mann mit einem verwirkten Leben, hat er ihn hinausgestoßen? Nein, er hat gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat ihn angenommen. Ich bin vollkommen gemacht. Der Hebräerbrief sagt, ich bin mit einem Opfer für immer vollkommen gemacht vor Gott. Mit dem Opfer Jesu Christi. Ich bin unantastbar und unanklagbar vor Gott. Engel können mich nicht anklagen, Menschen schon gar nicht, der Teufel auch nicht. Ich bin passend für den Himmel. Liebe Brüder und Schwestern, hier sind einige Ältere unter uns, die haben schon manchmal gedacht, oh, jetzt bin ich schon so lange im Glauben und immer noch ist so wenig an mir zu sehen, immer noch bin ich so ungeduldig und so unbarmherzig und manchmal so stolz und manchmal so empfindlich und was noch alles an mir klebt. Ja, das klebt alles noch an uns. Und trotzdem passend für den Himmel. Mein väterlicher Freund William MacDonald, mit dem ich bis zu seinem Lebensende verbunden war, er schreibt einmal in seinem Kommentar zum Neuen Testament, wenn Gott jemanden rettet, dann gibt er dieser Person sofort die Eignung für den Himmel. Denn diese Eignung ist Christus selbst. Sie ist durch nichts zu verbessern. Nicht einmal ein langes Leben des Gehorsams und des Dienstes hier auf Erden lässt jemanden geeigneter für den Himmel sein, als er am Tag seiner Bekehrung war. Sein Anspruch auf die Herrlichkeit gründet sich allein in Jesu Blut. Verstehst du? Du kannst nicht geeigneter werden als in Christus. Und von dem Augenblick an deiner Wiedergeburt bist du in Christus. So sieht dich Gott. Ist deine neue Stellung. Noch einmal, damit das jeder verstanden hat. Es gibt auf dieser Erde nur zwei Gruppen von Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Hier sind die beiden Repräsentanten der Menschheit. Adam ist der Repräsentant der gefallenen Menschheit, Christus der Repräsentant der erlösten Menschheit. Und es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Wir sind alle in Adam geboren worden. Und entweder du bist heute noch in Adam oder du bist in Christus. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Und glaub ja nicht, dass du immer hin und her switchen kannst. Jetzt, heute bin ich in Adam und morgen in Christus und übermorgen wieder in Adam. Das geht nicht. Das geht nicht. Das steht nicht im Neuen Testament, dass man da hin und her wackeln kann. Wir können versagen. Da reden wir morgen Abend noch drüber, im dritten Teil, wenn wir die seelsorgerlichen und praktischen Auswirkungen dieser Lehre betrachten. Es gibt nur zwei Gruppen von Menschen auf dieser Erde. Solche, die noch in Adam sind oder solche, die schon in Christus sind. Und ich hoffe, du weißt, auf welcher Seite du stehst. Ich habe gesagt, Paulus ist der Apostel der Identität. Schaut mal, Paulus verwendet 216 Mal den Ausdruck in Christus, im Herrn, in ihm oder in welchem, meint immer dasselbe, meint immer in Christus. 97 Mal allein gebraucht er diesen Ausdruck in Christus. Wisst ihr, dass der Ausdruck außerhalb der Paulusbriefe nur noch 4 Mal im Neuen Testament vorkommt? 4 Mal, bei Petrus mal und bei Jakobus und das war's. Und bei Paulus 216 Mal. Er ist der Apostel der Identität. Du bist in Christus und ich auch. Jeder Wiedergeborene ist in Christus. Das ist unsere neue Identität. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich bin in Christus. Normalerweise mache ich hier immer eine kleine Illustration oder Vorführung. Heute habe ich das mal gelassen, aber jeder von uns kann sich das vorstellen. Ich nehme eine Glasschüssel mit Wasser und nehme einen Schwamm und schmeiße den da rein. Der schwimmt auf dem Wasser oben, weil er leichter ist als das Wasser, ja, weil da Luft drin ist. Aber wenn ich dann den Schwamm unter Wasser drücke und quetsche den aus, dann geht die Luft raus, dann kommt Blubberts, kommen die ganzen Bläschen raus. Jede Hausfrau weiß das, ja. Und dann schwimmt auf einmal der Schwamm im Wasser, nicht mehr oben drauf, sondern im Wasser. Und dann kann man sagen, der Schwamm ist im Wasser und das Wasser ist im Schwamm. Die sind ineinander aufgegangen sozusagen, ja. Klar kann man die nicht chemisch noch auseinander dividieren, aber der Schwamm ist im Wasser und das Wasser ist im Schwamm. Kann sich jeder vorstellen, oder? Auch wenn ich es jetzt hier nicht illustriere. Oder manche Frauen und Mädchen haben eine Matroschka-Puppe. Und wenn man die aufschraubt, dann kann man wieder eine rausnehmen. Und noch eine. Ich habe eine zu Hause. 7 Stück sind da drin, ja. Da ist nur die eine. Aber wenn man könnte sie alle rausschrauben und dann die eine ist so groß und die letzte ist nur noch so groß, ja. Alle in der nächsten drin. Und so, wir sind keine Puppen, wir sind nicht Schwamm und nicht Wasser. Es ist nur eine Illustration, nur eine Gegenstandslektion. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Das sagt die Bibel. Das sind biblische Aussagen und die dürfen wir einfach so nehmen und danken dafür. Der Ausdruck in Christus bedeutet mehr Annahme, Nähe und Sicherheit, als ein menschlicher Geist verstehen kann. Vorhin haben wir gesehen, wir können ohne Wert und ohne Sicherheit nicht leben. Hier sehen wir es, wie Gott dieses Bedürfnis für uns gestillt hat. In Christus haben wir Annahme, wir sind angenommen, wir haben Nähe, wir sind Gott ganz nahe gebracht und wir haben Sicherheit in ihm. Nicht in uns, alles in ihm. Christen haben vor Gott die gleiche Stellung wie Christus. Das ist unsere neue Identität. Wenn wir das fassen könnten. Letzte Folie. Christen sind in Christus und mit Christus eins, sagt die Bibel. Darf ich das noch zeigen zum Schluss? Christen haben den gleichen Namen wie Christus. Wir nennen uns Christen. Wir haben den gleichen Namen wie er. Wir sind kleine Christusse. Deswegen wurden die Jünger in Antiochien Christen genannt. Das war ein Spottname. Die haben gesagt, guck mal, das sind ja kleine Christusse. Die leben ja genauso wie dieser Christus. Und ich finde das schön, wenn wir Christen genannt werden, wenn wir uns nicht nach einem Menschen nennen. Lutheraner, Calvinisten, Methodisten, Mennoniten und wie sie alle heißen, Wesleyaner. Schade, wenn sich Christen nach Menschen nennen. Wir sind Christen, wir nennen uns nach ihm. Christen haben das gleiche Geschick wie Christus. Haben wir eben gesehen, wir sind mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden, mit ihm in den Himmel versetzt worden. Mit ihm, wir sind mit ihm verwachsen. Christen haben das gleiche Leben wie Christus. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, unser Leben. Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Christen haben den gleichen Geist wie Christus. Heute vor einer Woche haben wir Pfingsten gefeiert. Der Geist Jesu Christi ist der Heilige Geist. Der wird Geist Jesu Christi genannt. Und Geist Gottes meint immer denselben Geist. Christen haben die gleiche Natur wie Christus. Er hat uns Anteil gegeben an der göttlichen Natur. Weil Christus, weil ein Teil der göttlichen Dreieinheit in uns gekommen ist, haben wir Anteil an der göttlichen Natur. Christen haben die gleiche Herrlichkeit wie Christus. Wir werden einmal mit Gott den Himmel teilen, dort, wo unser Haupt jetzt schon ist. Und die letzte Wahrheit, die ist so gewaltig, dass ich sie hier rot hervorgehoben habe. Christen werden von Gott mit derselben Liebe geliebt wie Christus. Wo steht das? Da. Im hohen priesterlichen Gebet betet der Herr Jesus, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Der Herr Jesus betet, die Welt soll erkennen, dass der Vater die Jünger, sie, das sind die Jünger, mit derselben Liebe geliebt hat, wie er ihn, den erstgeborenen Sohn, geliebt hat. Wir sind mit derselben Liebe geliebt. Das müsste uns alle vom Stuhl reißen. Das müsste uns so erfüllen. Wir können einfach nur danken dafür. Das sind biblische Aussagen. Christen und Christus sind eins. Wir sind in und mit Christus eins. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir wollen jetzt nicht nur beten, wir wollen dich anbeten als den, der ein solches vollkommenes Heil gebracht hat. Ein freies, vollkommenes, ewiges Heil. Danke für diese herrlichen Wahrheiten. Unsere Herzen sind so klein, wir können sie gar nicht alle auf einmal fassen, Herr. Aber danke für alles, was du uns Stück um Stück aufschließt, was wir in dir haben. Die ganzen geistlichen Segnungen, der ganze Himmel ist alles in dir, Herr. Und so gib, dass wir nicht mit weniger zufrieden sind, dass wir nicht nur oberflächlich unseren Weg gehen, dass wir tiefer graben, tiefer mit dir verbunden werden und diese ganzen Schätze in Besitz nehmen dürfen. Ich bitte dich für mich und auch für meine lieben Geschwister. Und Herr, wenn jemand hier ist, der noch nicht in Christus ist, der noch in Adam ist, wo noch ein Minus vor der Klammer ist, lass es ihn erfassen, bald, heute erfassen, was er tun muss, um gerettet zu sein und eine Identität in dir zu haben. Und uns alle, die wir das haben dürfen aus Gnade, uns lass in diesem geschenkten Leben und schenke, dass andere dich an uns sehen, Herr Jesus. Das ist unsere Bitte. Amen.